Hallo, welcome, grüß Gott, Leonie Hau.
Hier ist China-Ticker, der Podcast des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde.
Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir Folgendes für euch vorbereitet.
Pit Heldmann war bis Mitte des Jahres deutscher Generalkonsul in Shanghai und hat den China-Ticker nun wieder besucht, um auf seine Zeit in China zurückzublicken und als verdienter Pensionär eine Vorschau auf kommende Karriereplanungen zu geben, einschließlich der Rolle als Beiratsmitglied des CNBW. Dann sprechen wir mit Ihnen noch über Halloween, eine VW-Krise der ganz anderen Art und über Nachnamen in Japan. Guten Morgen, Yin. Ich rufe nach Freiburg.
Guten Morgen, Manuel. Schön, dich wieder zu sehen oder zu hören.
Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Der Sven ist ja heute nicht da, sonst hätte der ja schon Hallo gesagt. Der hat eine böse Erkältung. Da wünschen wir ihm erstmal alles Gute von hier aus.
Genau.
Wenn das jetzt noch ein paar Mal so weitergeht, dann können wir den Podcast ja oder das Intro umbenennen, so langsam in Yin und Yang. Also Yang, das kann sein, entweder, wenn du willst, scharf oder Yanguizi.
Bist du ein Schaf?
Ich bin ein Schaf, ja. Das ist auch eine Aussprache her gleich.
Nicht schlecht.
Du hörst dich auch ein bisschen verkratzt an im Hals, habe ich gerade festgestellt.
Ja, ich habe den Eindruck, dass Manuel mich dann einfach über WhatsApp angesteckt hat.
Nee, nicht der Manuel. Der wüsste das. Ich bin noch ganz gesund. Aber ich steige ja demnächst in den Flieger. Am Sonntag steige ich mal wieder ins Flugzeug nach Deutschland. Diesmal über Hongkong. Ja, ich fliege mal zum ersten Mal fliege ich mit Cathay Pacific. Und da habe ich dann praktisch doppelt Gelegenheit, mir auch was einzufangen in so einem Flugzeug. Wobei die Lüftung ja ganz gut sein soll.
Ja, ich weiß es nicht. Also wenn man da im Flugzeug dann sitzt und dann verhört, wie viele Leute momentan einfach hustet und niest, dann hat man nicht das Gefühl, dass man in einer sicheren Zone gerade ist.
Darum nehme ich immer meine Noise-Canceling-Kopfhörer mit dem Adapter für die Boeing-Flieger und dann existiert das alles für mich nicht.
Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar besser ist, wenn du einfach eine Maske trägst.
Genau. Einfach so aus Tradition auch mit, so ein bisschen aus Erinnerung und so.
Du kannst auch Doppelschutz machen, weißt du, Noise Cancelling und so Infektions Cancelling.
Ja, und dann noch so ein Hazmat-Anzug, wie damals die Chinesen im Flieger und noch eine Sonnenbrille am besten und einen Helm, einen Bauerhelm, ja, nehme ich mit. Dann bin ich geschützt.
So Corona Anniversary.
Genau, und es klingt ja schon wie eine Verkleidung. Und wenn wir dann über Verkleidung sprechen, dann kommen wir mal gleich auf das Thema gerade der Woche. Es war gestern ja Halloween, wir sprechen heute am Freitag. Heute ist Allerheiligen bei den Katholiken. Ja. Und genau. Gestern war für die Evangelischen war gestern Reformationstag, aber auch gleichzeitig Halloween. Erstmal, bist du ein Halloween Fan-Freak?
Nee, überhaupt nicht. Außer in der Arbeitskontext ist mir das Thema natürlich sehr präsent.
Ah ja, okay, erzähle.
Nee, aber wir haben jetzt auch nicht so viel gemacht, weil heute immer Allerheiligen ist und in Baden-Württemberg, da wir ja so katholisch geprägt sind, ist ja heute ein Feiertag. Von daher haben wir auch nichts Großes gemacht, haben wir eine Comedy Night Halloween Special von der Arbeit gemacht, mehr auch nicht, weil es sonst in Freiburg einfach sehr viel los war. Viele Halloween Partys, Konzerte und so weiter, da können wir gar nicht mithalten, Manuel.
Ja, und scheinbar Shanghai auch nicht mehr. Es war der Aufreger jetzt die ganze Woche. Weil nämlich die Leute schon letztes Wochenende ausgelassen feiern wollten, in schönen Kostümen, bis sie dann plötzlich festgestellt haben, dass da irgendwie die Polizei was dagegen hat. Und da gab es dann auch ein paar Meldungen, ein paar Videos von Leuten, die ja schön kostümiert als Trump, als was weiß ich, Batman und so, und die dann halt plötzlich einfach abgeführt wurden und den Leuten gesagt wurde, dass hier jetzt einfach keine Veranstaltung ist. Und die waren dann alle ein bisschen betröppelt und gar nicht so feierlaunig mehr. Gab nette Berichte, wie bei Parks plötzlich, also der Zhongshan Park, da war plötzlich ein Schild dran, der sei ganz plötzlich vorübergehend geschlossen wegen Renovierungsarbeiten oder
der
so.
Der ganze Park.
Ja, scheinbar schon. Wahrscheinlich dann so ab nachmittags. Irgend so ein Barbesitzer hat, auf Deutsche Welle war das, der hatte geschrieben oder den erzählt, dass er Messages, also SMS und Nachrichten bekommen hat. Er soll bloß keine, also bitte keine Veranstaltungen zum Thema Halloween machen. Sonst, no, wird halt irgendwas passieren. Ja, also Halloween ist eigentlich ausgefallen.
Schade.
Ja, ist schade. Und jetzt fragen sich natürlich viele Leute, also die westlichen Medien, BBC, CNN und so, die sind im Laufe der Woche, jetzt diese Woche so ein bisschen drauf eingestiegen. Die Frage ist, warum plötzlich?
Ja, ich meine, wahrscheinlich letztes Jahr, letztes Jahr war es ziemlich heftig mit den Halloween-Kostüme, die ganze Cosplays und vor allem auch so ein bisschen Corona-thematisierend.
Ein bisschen ist gut.
Wir wollen ja adäquat sein, ne? Wir wollen ja nicht übertreiben. Vielleicht deswegen. Wahrscheinlich wollen sie einfach vermeiden, dass so sensible Themen wieder aufgegriffen sind.
Das ist das Stichwort, glaube ich. Ja, genau. Letztes Jahr mussten ja alle mal, da war ja endlich endlich eine Gelegenheit, mal das Ventil zu öffnen und ein bisschen Frust rauszulassen. Und wie du schon sagst, ja, da gab es ja allerhand Kostüme, nicht nur Corona-thematisiert. Es gab auch Leute, die haben sich als Universitätsabsolventen ohne Arbeit verkleidet. Und ich denke, da waren die Behörden damals vielleicht ein bisschen überfordert noch, weil die noch Hals über Kopf in der Arbeit waren, wieder auf normal, nicht Zero-Covid umzustellen, Wirtschaft ankurbeln. Und ich glaube, die haben es da ein bisschen verbaselt, ein bisschen versemmelt. Und da waren die Lingdaos dann nicht so kaishin.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja,
und dann haben wir gesagt, so dieses Jahr darf uns das nicht mehr passieren, hier so unkontrolliertes Feiern mit Gesellschaftskritik in Kostümform. Und da wurden dann halt die Parks renoviert.
Ja, was kann man da sagen? Ich glaube, letztes Jahr war es wahrscheinlich auch deswegen so heftig, weil es dann gerade nach dem Lockdown war. Und die Menschen wollen natürlich, ne, die Ventil ist aus und die wollen natürlich einfach mal so richtig, ja, nicht unbedingt feiern, aber endlich frei, endlich kann man was machen. Und vor allem für die jungen Leute, ich meine, wie langweilig muss es dann für den sein, wenn sie dann einfach so lange zu Hause hocken musste. Das sieht man ja nicht nur in China, ich glaube, in Deutschland auch. Man merkt auch gewisse Aggressivität der jungen Menschen nach der Corona-Zeit.
Wobei ich sagen muss, das habe ich jetzt eigentlich hier nicht festgestellt. Und auch bei den Berichten über Halloween letztes Jahr, da war es vielleicht sogar ein Fehler, dass die ganze westliche Presse so positiv sich geäußert hat über die Kreativität. Wie kreativ die jungen Menschen ihre subtile Gesellschaftskritik in Kostümform äußern. Und ich meine, die Zeitung lesen natürlich auch die anderen. Und haben gesagt, so, das passiert uns jetzt aber nicht mehr, dass wir das in eine subtile Kritik durchlassen. Aber es war doch alles friedlich. Ein anderer Grund, was ja immer wieder angeführt wird, ist, dass seit einigen Jahren die Kommunistische Partei ja eigentlich die, sag mal so, vom Westen herkommenden Traditionen, Feiertage oder Anlässe an sich ein bisschen zurückdrängen möchten und eher mehr originär chinesische Traditionen wieder in den Vordergrund stellen, die allerdings in der Regel nicht so viel mit Verkleiden und Saufen zu tun haben. Muss man
aber
schon zugeben.
Aber Verkleiden eigentlich schon ein bisschen. Ne? Ich meine, also vor allem so die Mädels, ich glaube, tragen jetzt immer mehr Mädels tragen da ganz gerne diese traditionelle Klamotten, die Hanfu, halt zu den chinesischen Festen. Ich glaube, zu Mundfest, da habe ich noch viele mit so Hanfu rumlaufen in Peking. Fand ich eigentlich ganz nett. Also
das stimmt, ja. Allerdings tragen die das ganze Jahr über, sobald das Wetter ein bisschen besser ist, weil die dann Fotos machen und in ihre Social Media posten. Also nicht nur an den Feiertagen.
Ja,
das ist ein chinesisches Cosplay, sozusagen. Sag mal, als du klein warst, waren da irgendwie so die Feiertage für euch irgendwie was Besonderes? Habt ihr die irgendwie gefeiert oder gab es da schon so eine Art Diskussion, ja, soll man das jetzt oder nicht? Oder ich meine, was hat Weihnachten, also Christmas, jetzt schon mit China zu tun? Wie hast du das noch so in Erinnerung oder hat man das einfach so als nice to have mitgenommen? Warum nicht? Ist auch schön, ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung, Tannenbaum.
Ich glaube, da waren wir eher noch auf der Pragmatismus-Seite. Wir haben einfach alle möglichen Feste mitgenommen. Also was heißt alle mögliche? Also die großen, also Weihnachten auf jeden Fall. Da war die Stadt auch immer so schön beleuchtet mit Dekos. Und ich meine, als Shanghai damals mit Weihnachtsmarkt angefangen hat, habe ich mich richtig darüber gefreut. Fand es eigentlich cool, wenn man was anderes sehen kann, was anderes erleben kann. Letztendlich ist es ja auch eine Chance für, ja, ist, keine Ahnung, ist es auch eine Konsumchance?
Ja, ist, und Weihnachten. Also auch wieder patriotisch, ja.
Genau. Weihnachten war für mich auch immer eine Gelegenheit, um mit meinen Eltern was Schönes, was Besonderes essen zu gehen. Aber sonst Halloween oder sowas, was war für mich eigentlich überhaupt nicht präsent.
Nee, für mich auch nicht. Ich habe es eigentlich erst richtig mitgekriegt, als ich in China war, als dann diese Party ist mit den anderen Studenten, als die.
Echt was? In Deutschland war es für dich nicht präsent?
Nee, für mich war ich Halloween nie so ein Ding. Wir haben da nie was draus gemacht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Für uns war Verkleiden immer Fasching.
Ja, aber Halloween war für mich eigentlich als Studi hier, also als ich noch studiert habe hier in Freiburg, war es für mich auch nicht so mega präsent. Das ist dann deswegen ist für mich präsent geworden, A, wegen der Arbeit, weil ich dann bei dem Veranstaltungsmanagement tätig bin, B, weil meine Kollegen mit Kindern, die für dieses immer so ein großes Thema. Habe heute Morgen noch ganz viel Fotos von einer Freundin bekommen. Die haben gestern Abend auch so einen kleinen Umzug in den Dorf gemacht und mit den Kiddies und
Aber das ist genau das Ding. Also ich kannte Halloween als Kind aus amerikanischen Serien, weiß ich, sowas wie Alf oder so. Jetzt ist ein bisschen her. Aber wir selber haben das nie gemacht. Und ich meine, auf Englisch heißt es immer Trick or Treat. Und da gehen die Kinder dann irgendwie so an die Tür, klopfen da an und dann sagen die so Trick or Treat und dann gibt man denen lieber mal einen Treat, weil die sonst dir irgendwie, was weiß ich, Kacke an die Wand werfen oder so. Keine Ahnung. Aber was, auf Deutschland habe ich, in Deutschland habe ich irgendwo da mal in der Serie oder im Fernsehen oder irgendwo plötzlich gesagt, Süßes oder sonst gibt's Saures. Und ich dachte, oh, wie klingt denn das? Das kannst du nicht machen. Klingelst du da echt irgendwo und sagst dann, Süßes, sonst gibt's Saures. Ich meine, das ist schon ein Zungenbrecher eigentlich.
Das kann man gar nicht so sagen. Also das kann man leider nicht auf die deutsche Sprache widerspiegeln.
Absolut. Also ich bin jetzt auch dagegen. Ich bin jetzt ganz auf der Linie der Partei. Ich bin dagegen. Es klingt
gegen
nämlich
was Süßes es hat gegen klingt, was Saures.
Es klingt einfach kacke. Ich weiß gar nicht, wie das auf Chinesisch.
Ich weiß nicht, kann man das überhaupt Chinesisch sagen?
Weiß nicht. Kann man in China überhaupt? Ich meine, wenn du so ein 30-Geschoss-Hochhaus hast, wo ich weiß nicht, 120 Familien wohnen. Ich meine, da bist du ja eigentlich als Kind mit einem Aufzug halbe Stunde bist eigentlich fertig, oder? Ich meine,
da bist du fürs Jahr versorgt. Da musst du schon Treppe laufen. Da musst du schon Treppe laufen.
Okay, zur Strafe, genau. Hervorragend, gut. Dann haben wir Halloween besprochen. Ich habe gesprochen mit dem Generalkonsul von Shanghai, mit dem ehemaligen deutschen Generalkonsul, wie er denn jetzt sein Pensionärs-, also Rentner-Dasein so verbringt. Da hören wir jetzt mal kurz rein und wir sprechen uns nachher nochmal. Pitt Heldmann war deutscher Generalkonsul in Shanghai von Juli 2021 bis Juni 2024. Jetzt ist der gebürtige Nürzinger erstmal zurück in Berlin. Und ich freue mich darauf, seine undiplomatische Seite kennenzulernen. Lieber Herr Heldmann, willkommen zurück im China-Ticker.
Herzlichen Dank, Herr Schäfer. Ich freue mich drauf.
Herr Heldmann, im Mai 2022 haben wir unser erstes Gespräch im China-Ticker geführt. Damals noch ganz unter dem Eindruck der strengen Covid-Maßnahmen in China und natürlich ganz besonders in Shanghai. Über diese dunklen Tage will jetzt natürlich keiner mehr sprechen. Wie haben Sie denn die zweite Halbzeit Ihrer Mission in China erlebt? Gab es da dann viel nachzuholen?
Das war mit Sicherheit so, auch wenn man zusammenfassend durchaus sagen kann, dass diese dunklen Tage, wie Sie sie eben richtig beschrieben haben, tatsächlich bis zum Ende meiner Zeit nachgewirkt haben. Denn sehr vieles von dem, was im Anschluss geschehen ist, war der Versuch, mit den Auswirkungen der Lockdown-Maßnahmen der Shanghaier Stadtregierung und der chinesischen Regierung umzugehen. Das fing an mit ganz praktischen Maßnahmen, dass man eben sämtliche Einschränkungen der Bewegungsfreiheit in der Stadt systematisch und sehr zügig abgebaut hat. Das war ja in einem Umfang geschehen, den man sich kaum vorstellen kann aus Deutschland kommen. Das sind praktisch sämtliche Straßen mit Flatterband abgeriegelt worden. Es sind sämtliche Compound-Eingänge mit Toren verschlossen worden, Sicherheitspersonal davor. Und die Stadt war praktisch tot. Ich selber hatte das vielleicht fragwürdige Privileg, mich tatsächlich auch in der Stadt bewegen zu dürfen. Und sie konnten auf 4- und 6- und 8-spurigen Straßen ohne weiteres spazieren gehen. Es war eine seltsame Situation. Das ist dann in einer sehr entschlossenen Art und Weise rückgebaut worden. Und spätestens dann zum Anfang Dezember 2022, das war dann ja auch eine landesweite Maßnahme, sind ja auch alle Quarantänebestimmungen und Impfbestimmungen und vor allen Dingen auch die Erfordernis, dass man sich diese grünen Codes auf sein Cellphone hat laden müssen, die sind dann alle aufgehoben worden. Die Erinnerung an das, was geschehen ist, die wirkt aber nach. Sehr vieles von dem, was damals von Seiten der Offiziellen vorgenommen wurde, hat die Leute nachhaltig beeindruckt, sie können auch sagen verschreckt. Und sehr vieles von dem hat dazu geführt, dass bis heute sich die Leute die Frage stellen, wann geschieht das nächste Mal?
Für einen hat es sich ganz gut ausgezahlt, der ist jetzt Ministerpräsident.
Das ist völlig richtig. Das war auch eine außerordentlich angespannte Situation, sowohl natürlich für die einzelnen Betroffenen, für die das teilweise bis zu dramatischen und tragischen Folgen hatte, aber es war auch politisch dramatisch, weil während der Hochzeit dieser Lockdown-Maßnahmen in Shanghai immer wieder auch das Gerücht aufkam, dass der Parteisekretär Li Qiang sich nicht würde halten können wegen der durchaus wahrnehmbaren und teilweise auch gewaltsamen Proteste, die es in Shanghai gegeben hat. Letzten Endes hat er aber eisern durchgehalten, eisern auch in jedem Sinn des Wortes, und hat letzten Endes dann auch seine Anerkennung dafür in Peking gefunden.
Wenn wir mal zu den ganzen hohen Tieren in der Politik, die Sie ja sicherlich hin und wieder getroffen haben, zu sprechen kommen, gab es in Ihrer Zeit eigentlich mal irgendwann einen Moment, und das ist jetzt egal wann, wo Sie erstaunt waren und sagten, da hat jetzt mal wirklich jemand ganz ehrlich zu mir was gesagt, vielleicht auch hinter vorgehaltener Hand oder ganz bewusst nicht für die Öffentlichkeit gedacht, wo Sie sagten, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil für uns, jetzt sagen wir mal normal Bürger, Bürgerinnen, Bewohner von China, sind natürlich Politiker extrem unnahbar. Und wenn sie was formulieren, dann ist es ja meistens schon im Block drin.
Das haben Sie durchaus richtig dargestellt. Als deutscher Generalkonsul, so wie viele andere Generalkonsuln vor Ort auch, hat man natürlich eine Vielzahl von Kontakten. Und tatsächlich ist der Normalfall, hat immer etwas stark Formalisiertes an sich. Das kommt darauf an, wenn man sich beim allerersten Mal trifft, ist es meistens sehr, sehr steif. Man sitzt sich in diesen zwei riesigen Sesseln über 90 Grad gegenüber, mit immer den gleichen Teetassen, mit immer den gleichen Deckeln drauf und immer dem gleichen Tee darin. Und es werden immer die gleichen Freundlichkeiten ausgetauscht. Das ist dann in der Tat mühsam und man muss sich durcharbeiten und man muss auch ein sehr feines Gehör haben, um die möglichen Nuancen in den Äußerungen der Gesprächspartner festzustellen, auf die Gefahr hin, dass es diese Nuancen oft auch gar nicht gibt. Das gehört ein bisschen zum Geschäft in China. Man kann sich auch daran gewöhnen und man kann auch damit umgehen. Und es war dann nach dem Lockdown, nachdem also auch die Offiziellen der Stadt wieder die Erlaubnis bekommen hatten, sich mit uns auch physisch zu treffen. Da war es lange Zeit zumindest so, dass wir eben auch, dass wir von die eigentliche politische Ebene, und damit meine ich den Parteisekretär, den Bürgermeister und die Vizebürgermeister, immer noch nicht zu sehen bekamen, aber doch eine große Anzahl von Offiziellen, nicht nur unmittelbar aus der Stadtregierung, sondern auch aus den verschiedenen, sagen wir mal, halböffentlichen Institutionen. Da gab es eine recht große Anzahl von Kontakten. Und da ist es tatsächlich auch zu dem, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, mehrfach gekommen, dass Leute, von denen man eigentlich gewohnt war, dass sie stramme Befürworter der Parteilinie, auch der orthodoxen Parteilinie aus Peking waren, dass sie dann in ihrem Gesichtsausdruck, in ihrer Tonlage, aber schon auch in ihrer Wortwahl zu erkennen gegeben haben, wie sehr sie diese schwierigen Monate in Shanghai mitgenommen haben. Und das war insbesondere dann der Fall, wenn es in der Familie auch persönliche Opfer gegeben hat. Und die hat es gegeben.
Und nun schlägt sich für Sie ein neues Kapitel auf. Ich will noch ganz kurz ein bisschen bei der Diplomatie bleiben. Zum einen mal, haben Sie eigentlich Ihren Nachfolgern noch getroffen? Gibt man sich da ein paar Tipps mit auf den Weg oder ist das jetzt eher unüblich? Also wie läuft denn so eine Stabsübergabe ab?
Da gibt es kein, es gibt zum einen ein vorgeschriebenes Verfahren, das aber ein schriftliches Verfahren ist. Da arbeitet man bestimmte Fragebögen ab, teilweise mehr bürokratischer, teilweise aber auch durchaus politischer Natur. Das ist gewissermaßen das Grundgerüst, das gehört zum guten Ton, dass man diese Dinge mit der gebotenen Ernsthaftigkeit betreibt. Das ersetzt aber natürlich nicht das persönliche Gespräch. Und zu diesen persönlichen Gesprächen kommt es zum einen in fast automatischer Weise immer im Zusammenhang mit der sogenannten BOKO, also der Botschafterkonferenz, die einmal im Jahr in Berlin stattfindet, immer Anfang September, wo sich dann sowieso alle treffen und dann trifft man eben auch seinen Nachfolger bzw. Vorgänger. Und so war es bei uns auch in diesem Fall, der Kollege Norbert Riedel, der bis vor kurzem noch deutscher Botschafter in Singapur war, war dann zu dieser Gelegenheit auch in Berlin und wir haben uns getroffen, nachdem wir uns natürlich auch schon im Vorfeld über E-Mail und über Telefonat abgestimmt haben.
Bringt man da als Generalkonsul oder als auch Botschafter, bringt man da schon durchaus einen eigenen Stil mit? Hat man da sehr viel Beinfreiheit, um da eigene Akzente zu setzen?
Ja, das ist, glaube ich, ohne jede Frage. Bei jedem Einzelnen und jeder Einzelnen, die ich im Laufe der Jahre kennengelernt habe, ganz eindeutig und erkennbar der Fall. Es kommt ja auch dazu, dass man sich in sehr, sehr vielen Fällen auch schon lange vorher persönlich kannte. Man hat also immer eine gemeinsame Ausgangsbasis oder fast immer. So war es bei mir zumindest jedes Mal. Und das hilft in fast allen Fällen sehr, dass man dann auch schnell eine Basis herstellen kann, auch für eine etwas vertraulichere Kommunikation. In solchen Gesprächen können dann auch durchaus auch mal Warnungen ausgesprochen werden, nach dem Motto, bitte passen Sie auf Person X oder Y oder auch Vorgang X oder Y. Da müssen Sie ja nicht wissen, da gibt es zum Hintergrund noch, ist diese oder jene Person involviert und das kann sehr sensibel werden und es gibt verschiedene Interessen. Das sind dann genau die Dinge, die man in so einem persönlichen Gespräch dann auch aufgreifen kann.
Ja, eine gewichtige Aufgabe, so nenne ich es mal, der Botschaften und Generalkonsulate ist ja unbestritten die Visavergabe. Und jetzt seit dem Ende der Corona-Beschränkungen auf beiden Seiten hat sich jetzt an den Wartezeiten, insbesondere für Geschäftsvisa, nicht wirklich viel getan, wie mir scheint. Ich habe es auch nicht jetzt am eigenen Leib, aber ich bin mit Kollegen nach Deutschland gefahren und das war sehr, sehr spannend, bis zur letzten Minute sprichwörtlich. Also wir sprechen immer noch von vielen Wochen bis Monaten, um auf regulärem Weg Termine für Interviews oder zur Abgabe von Fingerabdrücken und all diesem zu bekommen. Sind das jetzt weiterhin Nachwehen des Exodus, sage ich mal, der Angestellten oder also Fachkräftemangel, wer ist ja in aller Munde? Weil es gibt hier vor allem auf chinesischer Seite zum Teil ein bisschen ein paar böse Geister, die wittern sogar eine Absicht irgendwo und sagen, das ist jetzt schon, da spürt man der neue Umgang mit der VR China auf seitens der deutschen Politik.
Also dazu kann ich ganz entschieden antworten, dass die Bundesregierung durch Reduktion der Zugangsmöglichkeiten zu den deutschen Auslandsvertretungen und dadurch Reduktion des Visa-Angebots versucht, Politik zu betreiben, das ist im Falle China unvorstellbar. Das ist definitiv nicht der Fall. Das ändert aber nichts daran, dass vieles von dem, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, durchaus verständlich ist und auch durchaus seinen konkreten Hintergrund hatte und vielleicht auch noch hat. Die allerneuesten Informationen habe ich dazu auch nicht. Aber es war tatsächlich eben so, dass wir bis Mitte dieses Jahres mit einer permanenten Unterbesetzung in unserer Visastelle zu kämpfen hatten. Das hing eben zum einen damit zusammen, dass die Visastelle des Generalkonsulats Shanghai mit eine von den zwei oder drei größten Visastellen Deutschlands weltweit ist. Sie brauchen also ganz besonders viel Personal dort. Und gleichzeitig war der Dienstort Shanghai als Resultat des Lockdowns von 2022 einer der unbeliebtesten Dienstorte geworden. Sie hatten also ein ganz, ganz ungünstiges Verhältnis und es gab einfach zu wenig Bewerbungen und zu wenig Interessen, um die Vakanzen, die sich im Zuge des Lockdowns 2022 ergeben hatten, wieder aufzufüllen. Das war die Hauptursache. Die Nebenursache war dann eben, dass nach der ruckartigen Freigabe der Reisebeschränkungen durch die chinesische Regierung Ende 2022 dann plötzlich ein unglaublicher Ansturm auf Visa nach Deutschland entstand, sodass sie also die Schere sich in beide Richtungen auftat. Einem stark reduzierten Personalkörper stand plötzlich eine explodierende Anzahl von Visawünschen entgegen. Das hat dann genau zu den Resultaten geführt, die Sie ganz richtig dargestellt haben. Nun haben wir eine ganze Zeit lang keine andere Möglichkeit gehabt, als mit einem Terminreservierungssystem zu arbeiten, bei dem dann die Termine, die man vergeben konnte aufgrund der eingeschränkten Kapazitäten, die waren dann eben immer sehr, sehr schnell vergeben und man musste immer wieder von neuem anfangen, sich um einen Termin zu bemühen, was eine unglaubliche Belastung für jeden Einzelnen darstellte. Das war also uns klar, dass das kein Dauerzustand sein konnte. Wir haben deswegen dann ein Terminlistensystem eingeführt, das seit diesem Sommer auch in Operation ist, bei dem es aber leider Gottes immer noch dazu kommt, dass jetzt zwar bei jeder Aufschaltung auf die Website und bei Vorliegen der erforderlichen Dokumente tatsächlich auch unmittelbar ein Termin erhalten werden kann, aber der liegt dann häufig immer noch so weit in der Zukunft, dass das für einen normalen Geschäftsbetrieb, für normale Geschäftsreisen immer noch viel zu spät ist. Daran müssen wir noch arbeiten.
Dann an der Stelle, wie würde denn eigentlich ein Sales-Pitch, sag ich mal, ich möchte jetzt mal, dass Sie proaktiv hier nochmal werben dafür, die Chance zu ergreifen, als junger Mensch vielleicht in Shanghai im Generalkonsulat die große Karriere in der Laufbahn im Auswärtigen Dienst zu starten. Es ist ja doch weiterhin eine tolle Stadt eigentlich und ist es vielleicht auch ein gutes Karrieresprungbrett. Ihren Sales-Pitch jetzt bitte hier einfügen.
Ja, also ich kann da, sag mal so, ich muss da jetzt auch gar keine Klimmzüge mehr machen, weil wir jetzt zum Sommer 2024 glücklicherweise ja wieder Vollbesetzung erreicht haben und weil wir mit Sicherheit auch dann zu dem alljährlichen Personalwechsel, der dann im nächsten Sommer 2025 wieder stattfinden wird, auch da sehr, sehr zuversichtlich sind, dass wir mehr als genügend interessante Bewerbungen aus dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen des Auswärtigen Amtes haben werden. Wir sind so gesehen back to normal. Wir sind zurück zu der Situation von 2019 und früher, als Shanghai eben schon immer ein außerordentlich attraktiver Posten war. Das hängt, Sie haben es schon ganz, ganz leicht angerissen, das hängt zum einen damit zusammen, dass Shanghai eine unglaublich attraktive Großstadt ist, die außerordentlich viel zu bieten hat, nicht nur an Bestand, an Konsummöglichkeiten, an Restaurants, aber auch an kulturellen Attraktionen, sondern eben auch eine unglaubliche Dynamik aufweist. Das ist ja dann etwas, was man in Europa nicht mehr allerorts vorfindet und was gerade auf junge Leute sehr attraktiv ist. Dazu kommt, dass Shanghai auch ein ganz, ganz wichtiges Verkehrskreuz ist in Ostasien, in China alleine schon, aber auch in Ostasien. Sie haben also auch sehr viele Möglichkeiten, Reisen zu unternehmen, entweder nach China hinein oder eben auch im ostasiatischen Raum. Das ist ja gerade auch für junge Leute immer sehr, sehr attraktiv. Also wir sind aus diesem Tal der Tränen, wo einfach niemand mehr nach Shanghai wollte, zum Glück wieder raus und hoffen, dass sich die Situation auch weiterhin so hält oder vielleicht noch weiterhin auch verbessert.
Dann blicken wir jetzt in Ihre Zukunft. Sie sind, ich denke, designiertes Mitglied als Beirat im CNBW.
Ja. Ja.
Und das freut uns alle natürlich ungemein und ganz besonders mich, da ich jetzt in der Kapazität Sie, ich bin ja eigentlich einfaches Mitglied, darf Sie jetzt ein bisschen dann befragen.
Nee, praktisch den
Service, den Sie jetzt zur Verfügung stellen, den werde ich jetzt in Anspruch nehmen. Und natürlich, worum es geht, ist einfach die Entwicklung der deutsch-chinesischen Beziehungen. Wahrscheinlich auch, ich meine, es wird riesig, die Beziehungen China zur ganzen Welt, zur westlichen Welt, zu Europa, EU, USA, unheimlich viel. Aber bleiben wir einfach mal nur bei Deutschland. Wie sehen Sie die Lage? Für mich hat sich inzwischen so ein neues Normal, wie man auf Neudeutsch ja sagt, ein New Normal irgendwie so eingelevelt, bei dem jeder mit so ein bisschen, also ja, Nase rümpfend, aber die Geschäfte sind halt unheimlich wichtig und darum macht man sie. Aber es ist, man muss immer so ein Seufzen dazu hinzufügen, sonst ist man schon praktisch am falschen Ufer irgendwie, habe ich das Gefühl.
Es ist, das beschreiben Sie durchaus richtig. Es ist wesentlich schwieriger als, sagen wir mal, vor 20 Jahren. Ich war zum ersten Mal in China auf Posten zwischen 2000 und 2004. Es ist wesentlich schwieriger, eine belastbare und auch kommunizierbare, seriöse Einschätzung darüber zu geben, wie man sich die vor einem liegenden Jahre als Geschäftsmann oder auch, wenn Sie wollen, auch als Diplomat vorstellt. Die Situation ist wiederum neudeutsch gesagt volatiler geworden. Und das hängt mit einer gewaltigen Kräfteverschiebungen zusammen, die stattgefunden hat, zwischen China auf der einen Seite und den etablierten Industrienationen auf der anderen Seite, aber auch mit einer Haltung der chinesischen Regierung, die weniger konsistent ist als früher und weniger mit weniger Sicherheit vorhersehbar. Und das kristallisiert sich ein kleines bisschen an der Aussage, dass man möchte, dass die Welt in immer größerem Maße von Importen aus China abhängig sein werden möge, dass aber gleichzeitig China immer weiter seine eigene Abhängigkeit von der Welt reduzieren möge. Das ist anders ausgedrückt, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das ist weder nachhaltig, noch ist es kooperativ. Und solange aus Peking Signale dieser Art kommen, und je lautstärker diese Signale sind, desto mehr sind alle Akteure darauf angewiesen, kurzfristig zu planen. Das schlägt sich im Moment auch nieder. Wir haben nach wie vor eine lebhafte Investitionstätigkeit, aber es ist eben keine Investitionstätigkeit mehr, die sehr, sehr ausgeprägt aus Deutschland finanziert wird, sondern, und das ist ja auch ein begrüßenswerter Prozess, es werden sehr viele Mittel eingesetzt, die in China selber erwirtschaftet wurden. Damit kann man natürlich auch leichter operieren, als wenn extra noch einmal Kapital transferiert werden müsste. Es trägt aber jetzt nicht notwendigerweise zu einer Stärkung des organischen Zusammenhangs zwischen den beiden Wirtschaftssystemen bei. Es führt, vorsichtig ausgedrückt, einfach dazu, dass man etwas mehr als früher nebenher existiert. In der Situation sind die Entscheider in Deutschland immer mehr dazu übergegangen zu sagen, okay, wir haben im Moment nicht die Möglichkeit, uns langfristig in einem größeren und intensiveren Maße über das, was wir bisher schon getan haben, in China zu engagieren, an China zu binden. Jetzt versuchen wir einfach mal ein paar Jahre lang auf Sicht zu fahren, in der Hoffnung, dass wir irgendwann auch mal wieder Situationen haben, wie wir sie zum Beispiel zur Jahrtausendwende hatten, wo man mit Recht sagen konnte, China befindet sich auf einem Weg der systematischen, sukzessiven, nachvollziehbaren, belastbaren Integration in die Weltwirtschaft, was dann als Nebeneffekt auch dazu führte, dass China eben immer berechenbarer geworden ist und immer ein auch immer verlässlicherer Transaktionspartner geworden ist.
Also was ich jetzt aber da bei Ihnen ja heraushöre, ist, dass durchaus das Heft des Handelns, zumindest Ihrer Einschätzung nach, eigentlich schon mehr in der Spielhälfte von Peking liegt. Also es wurde ja viel diskutiert über die sogenannte China-Strategie und natürlich auch, was die US-Politik zurzeit ist mit Exportbeschränkungen etc. pp. Aber so wie ich Sie verstehe, können wir eigentlich momentan durch unsere Politik gar nicht so viel da an der Lage ändern. Wir können gar nicht so eine großartige Politik machen, dass wir sagen, es ändert sich A, B und C und morgen haben wir deswegen D, E und F und alles ist wieder wie früher.
Also grundsätzlich ist diese Einschätzung auch realistisch. Ich würde sie trotzdem ein bisschen nuancieren wollen, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist insbesondere Deutschland, vielleicht noch zusammen mit Japan, über die vergangenen 40 Jahre mit der wichtigste Technologielieferant gewesen, den China hatte. Und zwar eben nicht nur in dem Sinne, dass man aus Deutschland Technologie, sei es auf legalem oder auch auf illegalem Wege, abgegriffen hat, sondern eben auch tatsächlich umfassende Kooperationen in China und mittlerweile sogar auch in Deutschland aufgebaut hat. Das ist eine vergleichsweise breite Basis, und dieses konstruktive, kooperative Verhältnis, das man da über anderthalb Generationen hinweg aufgebaut hat, ist etwas, was man auch im normalen Geschäftsverhältnis international, egal welcher Partner mit welchem Partner zusammenarbeitet, nicht ohne weiteres aufs Spiel setzt. Aus dieser Sicht also nehmen auch die chinesischen Ansprechpartner das, wofür die deutschen Unternehmen stehen und wofür Deutschland auch als politischer Akteur steht, durchaus sehr ernst. Ernster, als man erwarten würde, wenn sie das relative Gewicht der beiden Volkswirtschaften miteinander vergleichen. Da sind wir natürlich, ich will nicht sagen ein Zwerg, aber mit Sicherheit ist China ein Riese. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist dann noch ein wenig pragmatischer. Deutschland ist nun mal der größte Mitgliedstaat der Europäischen Union. Die Europäische Union ist nach wie vor ein wirtschaftlicher Akteur, der mindestens die Dimension und die Bedeutung der Vereinigten Staaten hat, was manchmal unterschätzt wird. Und innerhalb der Europäischen Union ist Deutschland sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig, stellt Deutschland ein ausgleichendes Element dar, wenn es um die Frage geht, wie gestalten wir unsere Handelspolitik gegenüber China. Also auch da ist dann Deutschland wiederum ein Land, mit dem China versucht, pfleglich umzugehen, solange es die Möglichkeit dafür sieht. Und in den letzten Jahren bis heute, Sie haben ja sicherlich auch die jüngsten Entwicklungen verfolgt, als es um die Zusatztarife für Elektroautos aus China ging, da kommt das durchaus zum Ausdruck. Wie Sie sagten, wir sind jetzt nicht gerade die Riesen, die China vorschreiben können, in welche Richtung es sich bewegen sollte, aber wir sind so wohl etablierte und qualifizierte Gesprächspartner, dass man uns schon sorgfältig zuhört, wenn wir das anbieten und wenn wir das Gespräch suchen.
Das wäre jetzt natürlich ein tolles Schlusswort, aber ich möchte noch unbedingt fragen, was ist denn Ihr nächster Meilenstein jetzt erstmal? Ich weiß, Sie sollen auch Ihre Zeit genießen, indem man vielleicht erstmal die Beine hochlegen kann, wenn man denn der Typ dafür ist. Also ich wäre es definitiv, Sie vielleicht nicht. Aber was ist denn jetzt das nächste große Ding? Oder arbeiten Sie schon an Ihren Memoiren?
Ich arbeite ganz entschlossen nicht an meinen Memoiren. Es gibt eine sehr große Anzahl teilweise durchaus lesenswerter und interessanter Bücher, die von diplomatischen Kollegen geschrieben wurden. Ich selber verspüre keinen ausgeprägten Ehrgeiz, mich in diese Reihe noch einzugliedern. Ich verstehe aber die Frage durchaus und das eine oder andere, was ich im Lauf meiner insgesamt 36 Jahre im Berufsleben erlebt habe, sind Dinge, die, von denen auch ich glaube, dass sie interessant sind. Zumindest sind es alles Erfahrungen, die für mich auch als Person außerordentlich wichtig waren und in sehr vielen Fällen so waren, dass ich glaube, sehr viel daraus gelernt zu haben und auch ein sehr, sehr erfülltes und vielseitiges und interessantes Berufsleben gehabt zu haben. Ich habe im Moment keine großen Pläne und Vorhaben, was jetzt eine Anschlusstätigkeit in irgendeinem beruflichen Sinne angeht. Ich habe auch nicht danach gesucht, aber ich engagiere mich durchaus in den verschiedenen Gremien, die sich mit Deutschland und China befassen. Da bin ich ganz dankbar, dass ich auch zum Beispiel jetzt bei CNBW dann in der Lage sein werde, meinen Beitrag zu liefern. Das sind Dinge, auf die ich mich sehr freue. Im Übrigen war ich ja im Lauf meiner Karriere nicht nur in China, aber fast ausschließlich in Ostasien im Einsatz. Insofern beobachte ich von auch den größeren Raum und plane also auch regelmäßig wieder dorthin zu reisen. Schon nächsten Monat werde ich mal wieder nach längerer Zeit zum ersten Mal wieder in Japan sein. Und das hoffe ich noch viele Jahre so fortsetzen zu können.
Gucken wir noch ein bisschen in die Presse. Zwei Geschichten, und zwar eine davon, die hier so auch in der Expert-Community ein bisschen große Wellen geworfen hat. Der Sven hat uns das zugeschickt. Ich glaube, es war vor 10 Tagen oder so. Worum es ging, ist, dass ein VW-Manager, dass der mit Drogen im Blut in Peking erwischt wurde und dann ruckzuck erst in Knast und dann nach Deutschland verfrachtet wurde. Die Wirtschaftswoche hat dazu dann einen Tag oder 2 Tage später ein bisschen, war auch ein paar Hintergründe geliefert und deren Überschrift hieß, wie ein hoher VW-Manager sein China-Visum verzockte. Dann lese ich mal kurz eine Zeile daraus und dann kannst du deine lang erwartete Meinung dazu sagen zum Drogenkonsum, wo du ganz bestimmt Spezialistin bist. Ja, also der Marketing- und Produktentwicklungschef, also schon ein hohes Tier, des VW-Konzerns in China, Jochen Sengpiel, wurde bei der Rückkehr aus einem Thailand-Urlaub in Peking zum Drogentest gebeten. Dieser fiel positiv aus. Die Behörden verhafteten Sengpiel darauf, steckten ihn 10 Tage lang in Haft und verwiesen ihn anschließend des Landes. Das ist jetzt einfach mal die Darstellung der Tatsachen. Die Bild, nun, das war der Artikel, den uns der liebe Sven geschickt hatte, die Bildüberschrift hieß jetzt China-Diktator schmeißt VW-Top-Manager aus dem Land. Ja, das klingt jetzt natürlich schon so, als hätte da Xi Jinping persönlich den Becher für die Urinprobe gehalten und dann anschließend in Flieger gesetzt. Das glaube ich jetzt nicht.
Naja, aber das, ich glaube, das ist da wahrscheinlich alles auch vor diesem Zusammenhang von dieser E-Auto-Konkurrenz, oder? Was meinst du?
Du kommst jetzt schon gleich auf die Hintergründe. Du kannst bei der Wirtschaftswoche dann anfangen.
Das ist, ja, man hört momentan einfach auch nur das.
Das stimmt, ja. Schauen wir mal, was die dazu sagen. Also der Wirtschaftswochenartikel ist natürlich ein bisschen sachlicher als der von der Bild. Da war halt nur die Überschrift ein bisschen zackig, schmissig und völlig aus dem Rahmen, fand ich jetzt. Also, die Wirtschaftswoche sagt natürlich, dass die Drogenpolitik in China schon immer sehr strikt war. Und es stimmt, ja. Aber dann machen sie so einen kleinen einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit. Das zwar so vor Olympiade, damals 2008 und auch vor der Weltausstellung 2010, wurde da eher ein bisschen lax kontrolliert. Und erst seit Xi an der Macht ist, sind die Kontrollen viel strenger und zwar auch ständig in ganz vielen Clubs und Bars. Aber eben normalerweise nicht in so Etablissements, wo diese Top-Manager sich vergnügen und ihre Joints rauchen. Und genau, die haben denselben Gedanken wie du. Jetzt wirft sich bei denen auch die Frage auf, ob der Zhengpiel jetzt nicht eine Figur in einem größeren Spiel ist. Also ob praktisch Chinas Regierung am Ende Volkswagen etwas mitteilen möchte. Das ist natürlich gemein. Also die haben praktisch den Messenger dann mit dem Flieger in die Konzernzentrale zurückgeschickt, damit er denen was mitteilen kann.
Der ist ja scharf.
Ja, absolut. Naja, und dann schreiben sie noch, laut des öffentlich zugänglichen Berichts der Polizei in Peking soll Zhengpiel zunächst den Thailänder-Beamten aufgefallen sein, weil er eben nicht nur Cannabis geraucht, was in Thailand übrigens legal ist seit 2 oder 3 Jahren, sondern auch Kokain konsumiert hatte. Letzteres ist auch nach Bangkoks neuer Drogenpolitik immer noch illegal. Und die hatten dann wohl die Meldung an die Kollegen in Peking gemacht, die dann daraufhin Zhengpiel bei der Einreise nach Peking zum Drogentest eingeladen haben. Du warst ja da letzt mit ein paar Studenten in China. Warum ich das erwähne, ist nur, weil in WeChat bei so einer Subscription von so einem Dings, die einem so Lebenstipps geben für Leben in Shanghai und Umgebung, die zitieren dort ein paar Tipps vom Generalkonsulat von UK. Da kam so eine ganze Liste, was man, worauf man aufpassen muss, wenn man nach China kommt, jetzt zum Beispiel als Student oder auch als Englischlehrer oder so. Und da weisen sie darauf hin, dass mit Hilfe eines polizeilichen Drogentests kann festgestellt werden, ob sie in den letzten 3 Monaten Drogen eingenommen haben. Ein positiver Test in China ist gesetzwidrig, unabhängig davon, in welchem Land man Drogen genommen hat. Oh, das Aha. muss man wissen. Und das wissen nämlich ganz viele Leute nicht.
Aber in den letzten 3 Monate, also okay.
Dass der Test ist so sensibel, dass er bis zu 3 Monate dann noch Spuren praktisch entdecken kann. Und daher meine Frage. Erstens, wusstest du das? Zweitens, hast du eigentlich deine Studenten im ja auch Cannabis-legalen Deutschland inzwischen darauf hingewiesen, dass sie da vielleicht etwas aufpassen sollten, bevor sie nach China fahren?
Okay, das schreibe ich in mein Handbuch jetzt für nächstes Jahr.
Für die Übergabe, ja. Shit. Also, bevor man nach China fliegt, 3 Monate bitte nicht kiffen. Und auch nicht in China natürlich, das ist noch viel schlimmer, da gibt es nämlich dann wirklich Ärger.
Aber ernsthaft, das ist wirklich mit der Legalisierung von Cannabis, es ist nicht ohne das Thema.
Richtig. Ich habe auch ein bisschen recherchiert in ein paar einschlägigen Foren, aber auch so zum Beispiel bei TripAdvisor wird die Frage immer wieder gestellt, also schon seit Jahren. Wie es denn sei, man hätte gehört, da sei ein Drogentest und dann auch schon am Flughafen und so und dann sagen die einen ja, nein und der andere sagt dann doch, ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich wurde zurückgeschickt und so. Ja, also das gibt es tatsächlich und eben verstärkt wohl, wenn Leute aus Thailand zurückkommen, aus dem Urlaub, seit eben Thailand Marihuana, Cannabis legalisiert hat. Und auf dieser Tippseite vom Konsulat von UK, da steht dann auch noch die Abfolge von Ereignissen, die im Falle einer Inhaftierung zu erwarten sind. Soll ich mal ganz kurz zusammenfassen? Also, das Erste, was passiert, vom Standort, also zu Hause, Büro, Bar oder Club, wird man zur Polizeistation gebracht. Dann kann man bis zu 24 Stunden dort verhört werden. Dann wird man entweder freigelassen oder man wird in Verwaltungshaft genommen oder sogar strafrechtlich verfolgt. Wenn Verwaltungshaft verhängt wird, dann ist es zwischen 3 und 15 Tagen. Das kommt dann immer drauf an, wie man halt kooperiert. Und übrigens ist wohl eine Form der Kooperation, dass man seine Freunde verraten soll, die auch kiffen.
Aha.
Und im Fall einer Abschiebung ist es unwahrscheinlich, dass Ausländern vor der Abschiebung Zeit gegeben wird, ihre Habseligkeiten und anderen Angelegenheiten zu organisieren. Also da muss man dann wieder auf die Freunde zurückkommen, die einem dann den ganzen Krempel hinterher schicken dürfen über die nächsten Wochen und Monate. Tja, dann kann passieren, dass man ein 5-jähriges Reiseverbot für die Wiedereinreise nach China bekommt. Dann, wenn Strafanzeigen erhoben werden, kann es sogar Haft bis zu 12 Monate geben, also Untersuchungshaft. Und dann während der Verwaltungs- und Strafhaft ist in der Regel nur der Zugang zu den konsularischen und gesetzlichen Vertretern gestattet. Also nichts mit Freunde, Ehepartner und alle anderen. Tja, das alles für dein Handbuch. für die künftigen Generationen.
Schick mir das alles dann per Link und dann packe ich das alles rein.
Werde ich machen. Das kommt zu dir als Link und ein Teil vielleicht auch in die Shownotes. Als Service vom CNBW. Ich hatte da noch eine andere Geschichte gefunden. Das war ein Radiobeitrag aus NPR vom 23. Oktober. Und zwar hieß das jetzt, das ist vom Transcript, also man kann es sich anhören, Link ist in den Shownotes, dauert auch nur 4 Minuten, ist sehr interessant. Und das Ganze hat die Überschrift, in Japan wird für das Recht verheirateter Paare gekämpft, unterschiedliche Nachnamen zu tragen.
Sehr gut.
Ja, warum wir jetzt hier natürlich irgendwas über Japan besprechen, ist, weil wir ja auch ein bisschen so über den Tellerrand und in der Region rumschauen, aber weil Japan auch das einzige Land ist, in dem die Verwendung eines Nachnamens vorgeschrieben ist. Und bei dem handelt es sich fast immer um den des Mannes. Jetzt ist es ja in China so, dass es da völlig unüblich ist, dass die Frau bei der Hochzeit den, oder dass der Mann bei der Hochzeit, oder dass irgendjemand seinen Namen ändert. Richtig?
Genau, ja, so ist es.
Da behält jeder seins. Aber in Japan, wobei man ja immer denkt, dass Japan auch kulturell sehr von China beeinflusst wurde über die Jahrhunderte, da ist es eben absolut nicht so. Die nehmen also den Namen des Mannes an. Und jetzt haben japanische Paare die Regierung auf das Recht verklagt, unterschiedliche Nachnamen zu verwenden, aber immer ohne Erfolg. Sogar die Vereinten Nationen haben Japan wiederholt dazu geraten, getrennte Nachnamen zuzulassen. Und Umfragen zeigen auch, dass die meisten Japaner dafür sind.
Aber warum macht dann die Regierung das nicht? Was ist dann der Hintergrund?
Ja, was ist der Hintergrund? Da haben sie, also bei NPR haben sie eine Aktivistin mit dem Namen Narao Ida, also Ida Narao, befragt. Die gründete eine Gruppe namens Think Name Project, um sich eben für unterschiedliche Nachnamen einzusetzen. Und jetzt die Ida, die Frau Ida, die wirft religiösen und konservativen Gruppen vor, den Wandel zu blockieren und das Patriarchat zu bewahren. Wir wissen ja, Japan ist eigentlich eine recht konservative Gesellschaft.
So ist es.
Und die Konservativen, die bestehen darauf, dass die Zulassung unterschiedlicher Nachnamen zum Zusammenbruch der japanischen Gesellschaft führen könnte. Also wandte sich jetzt die gute Frau Ida an den Herrn Professor Hiroshi Yoshida, einen Wirtschaftswissenschaftler an der Tohoku-Universität. Und zwar, um zu versuchen, die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Jetzt hat der Professor Yoshida hat eine Rechnung gemacht. Yoshida nahm den gebräuchlichsten Familiennamen Japans an, nämlich Sato. Und der Yoshida, er berechnete, dass die Zahl der Satos jährlich um 0,83% zunimmt, wenn Frauen in die Sato-Familie einheiraten. Und somit in etwa 500 Jahren werden Satos 100% der Bevölkerung ausmachen.
Das ist gut.
Nun, Yoshida sagt, er möchte darauf hinweisen, dass die Zulassung unterschiedlicher Nachnamen die Sorgen der Frauen über die Ehe zerstreuen und Japans Geburtenrate erhöhen oder zumindest ihren Rückgang verlangsamen könnte. Er sagt, das Hauptproblem der japanischen Bevölkerung sei nicht die Satoisierung, sondern das Aussterben. Er prognostiziert, dass die Bevölkerung Japans bis zum Jahr 3533 auf 1 sinken wird. Und dann kann man auch leicht erraten, wie die letzte Person wahrscheinlich heißen wird. Ja. Na gut, wir werden es nicht mehr erleben. Wir werden aber wahrscheinlich noch die nächste China-Ticker-Folge erleben vor Jahreswechsel. Ich freue mich darauf und wünsche dir erstmal alles Gute.
Ja, danke, das wünsche ich dir auch.
Unser Kalender beginnt am 6. November und zwar mit dem Thema Navigieren in stürmischer See. Ist Ihr aktueller Setup in China noch adäquat? Und US-Wahlanalyse? Ausrufezeichen. Das ist in der Reihe CNBW Berlin-Nähkästle, eben in Berlin, in der Galerie Olymp in der Europa City. Und dann springen wir schon gleich ans Ende des Monats, und zwar in Karlsruhe, 29. November, der Tech-Krieg. China gegen USA und wo bleibt Europa? Aber wir haben ja noch unsere Freunde und Bekannten im Netzwerk und die veranstalten auch gleich am 6. November alle ganz fleißig. Los geht's mit dem China-Forum Bayern in München. Risikomanagement in China, die Auswirkungen der US-Wahlen auf deutsche Firmen in der Volksrepublik. Selbes Datum, selbes Thema, aber andere Location. Sino-German Center at Frankfurt School veranstaltet The US Presidential Election and the Future of the US-China Relations, eben in Frankfurt. Nochmal 6. November, aber diesmal online, Hochschule Konstanz, Karriere in den Geowissenschaften in China. Jetzt wird's kulturell, 8. November, die Stiftung Ex Oriente, das Ökosystem chinesischer Filmfestivals und ihr Beitrag zur Vielfalt der Filmkultur. Das ist einerseits in München, andererseits auch on Zoom und auf YouTube. Am 9. November in Freiburg veranstaltet das dortige Konfuzius-Institut Literaturgespräch mit Lin Hirse und über das Buch »Das Verschwinden der Welt«. Am 11.11. ist bekanntlich Faschingsanfang, aber auch die CMG Europe China Conference in Shenzhen von der China Macro Group. Und dann am 12. November wieder das Konfuzius-Institut in Freiburg, diesmal mit dem Thema »Das zwiespältige Verhältnis deutscher Unternehmen zu China – eine aktuelle Debatte«. Und wer da keine Zeit hatte, aber sich dennoch dafür interessiert, der hat nochmal Gelegenheit am 14. November, diesmal Hochschule Konstanz, das zwiespältige Verhältnis deutscher Unternehmer zu China. Das eben in Konstanz, aber auch online. Am 18. November geht's weiter beim China-Forum Bayern mit dem Thema Peking-Ente lauwarm oder der ratlose Umgang mit der Volksrepublik in München. Am selben Tag, auch 18. November, veranstaltet DFV den 10. China-Tag und da gibt's Freikarten für CNBW-Mitglieder in Frankfurt. Die IHK Baden-Württemberg veranstaltet in Stuttgart am 19. November Baden-Württembergischer Internationaler Beratungstag. Und am Tag darauf die IHK Pfalz, Weinmarkt China in Deidesheim. Und dann noch am 22. November die Konrad-Adenauer-Stiftung Regionalbüro Südbaden veranstaltet China, Weltmacht, Wirtschaftspartner und Rivale. Da ist einer der Panelisten unser guter Bernhard Weber. Alle Infos rund um diese und andere Veranstaltungen natürlich auf der CNBW-Webseite. An dieser Stelle sage ich einfach Tschüss, bis dahin und ich denke, wir sprechen uns nochmal dieses Jahr. Bye, bye.